Ja, also die direkt Anwesenden kann ich begrüßen. Die anderen werden das im Archivzustand dann mitbekommen. Ich habe in der Entwicklung, Vorbereitung dieser Vorlesung eigentlich vorgesehen gehabt, vor 14 Tagen etwas zu sprechen über Code im Rahmen von interaktiven Zusammenhängen. Ich habe da auch schon einige Materialien zur Verfügung gestellt unter diesem Titel Zeremoniell Repräsentation Interaktivität. Es ist noch immer diese EGER Bildpräsentation hier und ich wollte da ein bisschen darauf eingehen, wie man von etwas, was mittlerweile Critical Code Studies heißt, in den vom Bereich des allgemeinen historischen Rückblicks, den ich bei Kittler festgemacht habe, auf gegenwärtige Kunst, Spiel und Kommunikationsformen kommt. Das werde ich aber zumindest erstmal einklammern. Sie können sich die Links und die Themen ansehen. Ich weiß nicht, ob ich auf das nochmal zurückkommen werde. Hängt ein bisschen an der Zeit, die ich habe, bei der Überlegung, was ich Ihnen prioritär vorstellen möchte. Da das doch eine philosophische Vorlesung ist, die auch zurückgreifen soll und Impulse geben soll auf der Basis klassischer philosophischer Beiträge, wenn die auch offensichtlich für mich nicht in der ersten Reihe stehen, habe ich mir gedacht, es ist doch jetzt an der Zeit, relativ massiv auf die philosophische Schiene die Darstellungen mal zu stellen und das von mir angekündigte zumindest Dreiergespann Husserl, Wittgenstein, Derrida jetzt mal zu thematisieren und eine gewisse Basis in der Philosophiegeschichte, um sozusagen zu legen für die Code-Überlegungen. Ich erinnere Sie daran, dass ebenfalls versprochen ist und für die Endphase des Semesters vorgesehen ist, dann eine Überlegung über die Rolle von Code in gegenwärtigen Diskussionen über die über Open Source, über den Umgang mit sozialen Implikationen der informatischen Tätigkeit, Stichwort Lawrence Lessig. Aber für heute und mal sehen, für wie lange schalte ich also jetzt um zum philosophischen Thema Husserl und werde, um das mal scharf in den Blick zu nehmen, Ihnen Texte vorstellen aus einer Schrift, die Husserl 1907 verfertigt hat. Das nennt sich, das ist erschienen in einem Band der Husserlianer, Philosophie der Arithmetik, und ist eine Abhandlung, die sich nennt zur Logik der Zeichen Semiotik. Ich sollte vielleicht mal kurz darstellen, in Erinnerung rufen, wie das bei Husserl platziert ist. Husserl, der ja ursprünglich Mathematiker war, mit einem philosophischen Anliegen, hat in der Zeit der Jahrhundertwende von 19. ins 20. Jahrhundert sozusagen formal philosophische Überlegungen zur Zeichenlehre und zur Logik- und Urteilslehre vorgelegt, logische Untersuchungen ist sein erstes großes Werk, mit dem er bekannt geworden ist. Auf das im Einzelnen einzugehen, versage ich mir hier. Ich greife eine Abhandlung in diesem Kontext heraus, weil sie etwas deutlich macht, was im Zusammenhang mit meinen Interessen und Aussagen über Code, Beschäftigung mit Code, wie ich glaube, dass das heute in der Philosophie angezeigt ist, direkt steht. Und ich habe, wenn wir hier beim Wiki sind, heute in der Früh eine gehörige Überraschung erlebt. Ich habe nämlich diese Husserl-Texte, also Teile der Husserl-Texte aus den Abhandlungen, Ihnen in drei Segmenten hier reingescannt und gestern in einer Rohfassung zunächst mal im Wiki gehabt. Rohfassung heißt keine gescheiten Absätze, keine Druckfehlerkorrektur, schaut einigermaßen hässlich aus. Und ich war aber heute in der Früh einigermaßen erstaunt, als ich festgestellt habe, dass der Andi Kirchner bereits zu dieser ausgesprochen schwer lesbaren ersten Version Überlegungen dazu geschrieben hat, mit dem Titel Husserl wäre ein Informatiker geworden, und Überlegungen, die sehr präzise mit dem zusammenhängen, was meine Absicht ist. Ich finde hier gerade einen kleinen, na gut, das lassen wir das mal. Ich habe das sozusagen diese Vorlage vom Andreas Kirchner, auf die ich noch ein bisschen dann zurückkommen werde, habe ich gleich aufgenommen und sie insofern angeeignet und zurückgespielt für mich, als ich einen Text von Andreas Kirchner auf seiner Homepage hier mit einbeziehen möchte, weil in diesem Text sehr schön zum Ausdruck kommt, was zu überlegen ist, wenn wir heutzutage auf der einen Seite Code im Sinn von informatischer Produktivität haben und auf der anderen Seite darüber nachdenken, welche Zugangsweisen in der Philosophie zum Code zu beachten sind. Das ist etwas, was ich Ihnen am Husserl demonstrieren möchte und was Andreas Kirchner in seinem Kontext an Gotthard Günther expliziert. Ich bringe Ihnen das hier kurz zur Kenntnis. Wir leben in einer Zeit, in der die Informatik einen großen Teil unseres Lebens beherrscht, wir aber nicht imstande sind, die Informatik gemäß unserem Leben einzurichten, sondern es eher an den Möglichkeiten und Einschränkungen, die die Informatik vorgibt, auszurichten. Ich glaube, dieses Sentiment werden viele Leute teilen, und es ist die Versuchung groß, hier eine Arbeitsteilung einzurichten, zwei Lager zu konstruieren und diese Lager dann entsprechend aggressiv oder defensiv gegeneinander antreten zu lassen. Sie können sich den Rest des Zitates selbst dann ansehen. Was mein Signal in diesem Zusammenhang ist, nehmen wir es mal hier an diesem Link, den ich Ihnen bereitgestellt habe. Wenn Sie eine gewöhnliche philosophische Vorlesung oder Diskussion sehen und Sie konfrontieren die Teilnehmerinnen mit solchen Schaltdiagrammen aus der Informatik, werden sie ein gewisses Blank produzieren. Die Leute werden sagen, was soll das, wir sind keine Elektrotechnikerinnen. Und wenn das dann noch weitergeht, in dem Sinn, dass sie solche Codesequenzen sehen, wie diese hier, die ich Ihnen hier zum Ansehen zur Verfügung gestellt habe, dann würde ich einmal behaupten, dass 90% der auch der wohlmeinenden Philosophie Interessierten aussteigen und sagen, damit haben sie nichts zu tun. Das wissen sie nicht, da braucht man ein anderes Studium. Nun ist das aber genau die Voraussetzung, von der her man dann operieren kann mit, auf der einen Seite gibt es die Techniker und Technikerinnen, die fixen etwas und schauen dann, was kaputt ist, und auf der anderen Seite gibt es das menschliche Gespräch, gibt es die ärztliche oder andere Berufsverhaltensweise, und in diesen Berufen dringt halt die Informatik ein, und das heißt eben dringt der Code ein. Aber wir können mit dem Code nicht selber kreativ umgehen, und wir wissen nicht, welche Regelmechanismen der Code, also wir können es sozusagen nicht durchschauen, wir können es nicht verändern, welche Regelmechanismen der Code uns aufprägt. Das ist die Situationsbeschreibung, an der ich anknüpfen möchte und für die sich Husserl als ein wirklich schönes und nun zentral philosophisch positioniertes Beispiel gut eignet. Darum möchte ich Ihnen also ein bisschen ausführlicher kommentieren, was im Jahre 1907 in einer zum Teil atemberaubenden Voraussicht, also Husserl wäre Informatiker geworden, passt schon ganz gut, an philosophischer Überlegung in dem Bereich stattgefunden hat, der liegt, um es jetzt mal in einer ersten Approximation zu sagen, der liegt zwischen dem natürlichen menschlichen Kommunikationsverhalten und dem maschinengestützten, formalisierten, logifizierten Hilfsmaschinen, die wir zur Verfügung haben können, und das aus einer Zeit, in der es noch keinen Computer gegeben hat, in der die Arithmetik, wie Husserl sagt, die wunderbarste geistige Maschine darstellt, die je entstand, und in der Art und Weise, wie Husserl damit umgeht, eine Parallelisierung zwischen den realen physischen Maschinen, die uns die Arbeit erleichtern, nämlich Dampfmaschine, zum Beispiel Elektromaschinen, diese Bereiche, also ganz angreifbare körperlich materielle Gebilde, und auf der anderen Seite der maschinenartige Verfahrensverlauf von so etwas wie mathematischen Konstruktionen. Das ist etwas, was Husserl hier parallelisiert und was eben noch vor der Entstehung der Informatik die Möglichkeit für die Philosophie eröffnet, eine Form von regelgeleitetem und im Prinzip dann auch in Maschinen umsetzbaren sozusagen Reglement zu vorauszusetzen und darüber nachzudenken, wie das, wie dieses regelgeleitete Verhalten und diese Hilfsmaschinerie zu, steht zu den geistigen Tätigkeiten, die wir kennen und die uns in der Geschichte überliefert sind. Also, wenn Sie so wollen, ist das von Husserl eine Fragestellung, die vergleichbar ist, vergleichbar wäre einer Fragestellung wie der, dass man sagt, Menschen können Gewichte im im Bereich von, sagen wir mal, bis zu 30, 40 Kilo tragen und darüber hinaus verwenden sie Esel, Pferde, Elefanten oder dann noch weiter bestimmte Geräte und Gefährte, die ihnen die Arbeit des Tragens abnehmen. Und die interessante Frage ist, wäre jetzt die in dieser Parallele, wäre die interessante Frage, ist eine andere, gibt es einen anderen Sinn von Tragen in dem Zusammenhang, wenn ein Esel oder ein Pferd etwas trägt. Trägt ein Esel oder ein Pferd eine Last, anders als ein Mensch eine Last trägt? Und wie schaut es mit Kamelen aus und wie sieht es aus mit Lastfahrzeugen? Wenn man, also das hat eine, hat sozusagen einen gewissen interessanten Appeal, führt aber in eher in den Bereich einer eher klassischen und vorhersehbaren Überlegung über die Assistenzfunktion von Maschinen für menschliche Körpertätigkeiten. Man hat ja gesagt, ein wichtiger Zug in der Technikphilosophie ist eben, dass Maschinen Verstärkung von menschlichen Körperfähigkeiten sind auf vielfältige Art und Weise. Und da wird man nicht viel dran rütteln können, dass das eine sinnvolle Betrachtungsweise ist. Wenn man das jetzt überträgt auf Maschinen, die geistigen Charakter haben, die kognitiven Charakter haben, dann stellt sich die Frage sozusagen ein wenig anders. Denn das kann man an dieser Stelle sozusagen vorwegnehmend und ganz hart in den Raum stellen. Wir können noch so große Bagger bauen, die können noch so viel und so viel stärker sein, als Menschen es sind. Es wird sich in dieser Linie niemals die Situation ergeben, dass diese noch umso größeren Bagger die Autorenschaft, die Produktivität von Menschen, die solche Bagger bauen, in Frage stellen. Die können ihnen auf den Kopf fallen, also ein Bagger kann umfallen und einen Menschen töten, wenn er quasi falsch positioniert ist, aber ein Bagger kann nicht die Rolle des Menschen übernehmen, in der Funktion einen Bagger herzustellen. Das ist die Basis des klassischen Werkzeugbegriffes. Nur Menschen können andere mit einem Hammer schlagen. Ein Hammer kann nicht selber schlagen, außer, wie gesagt, kausal, er fällt jemanden auf den Kopf und das ist ein sehr anderer Sinn. Die neue, faszinierende und beängstigende Perspektive, wenn man diese Werkzeugartigkeit jetzt in den Bereich des Kognitiven weiter schreibt, ist, dass sich hier eine Möglichkeit abzeichnet, in der das, was Menschen auf formal, regulär, maschinelle Art und Weise produzieren, in Konkurrenz tritt mit dem, was die Autoren selber sind. Das heißt, wir produzieren Maschinen, die selber eingreifen, partizipieren, wie immer man das sagen will, an den Vorgängen, Prozessen, Praktiken, die wir als geistige, kognitive, kreative Vorgänge gewohnt sind zu beschreiben. Also um es auf eine ganz simple und banale Art und Weise zu formulieren, die wir alle kennen und die bei Husserl eben auch zugrunde liegt. Wir lernen in einer gewissen Weise Kopfrechnen und wir können damit einfache Rechenbeispiele durchführen und wir lernen zweitens ein formalisiertes Verfahren, einen Algorithmus, der darin besteht, dass wir Ausdrücke in geregelter Art und Weise untereinander schreiben und manipulieren. Das ist ein Mechanismus, das können wir, sagen wir mal, sehr gedankenlos durchführen, so ähnlich wie man Kartoffel schneidet oder sowas ähnliches, nicht? Und nur mit dem Unterschied dazu, dass wenn man Kartoffel schneidet, hat man dann am Ende die entsprechenden Scheiben, das ist keine Infragestellung des Kochvorgangs. Wir können aber, wenn wir algorithmische Manipulationen mit Zeichen vornehmen, können wir zu etwas kommen, was, das ist dann noch die Frage, was interpretierbar ist als das Resultat einer Rechnung, also als ein geistiger Vorgang, den wir mechanisch unterstützt oder auch sogar mechanisch unterstützend oder eben auch sogar alternativ betrachten können. Und das ist also ein Link zwischen unseren hergebrachten Möglichkeiten des Nachdenkens und einem formalisierten Operieren mit womit jetzt, das werden wir jetzt gleich genauer ansprechen, das uns eine Möglichkeit eröffnet, in die Frage einzusteigen, wie sich die menschliche, gewöhnliche Kompetenz verhält und verträgt mit den letztlich dann in der Informatik ausgeprägten, objektivierten Systemen. Also so viel zur allgemeinen Fragestellung, die ich angeben wollte, bevor ich jetzt hier auf Husserl komme. Die Art und Weise, wie Husserl das angeht, ist quasi jetzt von der philosophischen Seite her auch deswegen, ich würde mal sagen, entspannend oder lohnend, weil er in einer heutzutage nicht mehr so praktikablen Art und Weise eine Überlegung zum Verhältnis von Zeichen und Vorstellungen, also Notizen, Symbolen auf der einen Seite und auf der anderen Seite inneren psychischen Vorgängen vorlegt. Die ist, wenn man das nach heutigem philosophischen Gebrauch ansehen wollte, also gerade im Hinblick auf Wittgenstein oder auf Derrida, von denen ich noch sprechen werde, so ein wenig naiv und unausgegoren, würde man sagen. Man hat im Laufe des 20. Jahrhunderts gelernt, an dieser Stelle viel schärfere Grenzen zu ziehen. Kommt aber einer Einführung in das Problem insofern entgegen, als es an recht intuitiven Erfahrungen anknüpft, wie Sie jetzt gleich sehen, wenn Sie den Text zu lesen beginnen. Es ist hier nicht unsere Aufgabe, detailliert zu schildern, welche immense Bedeutung die uneigentlichen Vorstellungen wie die Symbole überhaupt für unser gesamtes psychisches Leben besitzen. Sie beginnen sich einzustellen auf den frühesten Stufen der psychischen Entwicklung, begleiten diese immer mehr um sich greifend, immer umfassendere und kompliziertere Funktionen erfüllend, bis auf die höchsten Entwicklungsstufen. Sie begleiten nicht bloß die psychische Entwicklung, sondern bedingen sie wesentlich, machen sie allererst möglich. Ohne die Möglichkeit äußerlicher, dauernder Merkzeichen als Stützen unseres Gedächtnisses, ohne die Möglichkeit symbolischer Ersatzvorstellungen für abstraktere, schwer zu unterscheidende, eigentliche Vorstellungen oder gar für Vorstellungen, die uns als eigentliche überhaupt versagt sind, gäbe es kein höheres Geistesleben, geschweige denn eine Wissenschaft. Das ist schon jetzt am Anfang, also das ist eigentlich etwas, worauf er dann erst kommen wird, wo er am Anfang jetzt schon ein Problem anspricht und voraussetzt, dessen genauere Untersuchung er sich vorgenommen hat, nämlich diesen Bereich zwischen dem Erlebnis, zwischen der Erlebniswelt der einzelnen Person und der Funktion, die solche Merkzeichen, Stützen des Gedächtnisses haben. Also er denkt durchaus auf der einen Seite an ganz handfeste Erfahrungssachverhalte wie in der Landschaft steht an der Stelle ein Baum oder ein See dort und an dieser Stelle muss man abzweigen. Also Erinnerungsmarken, die vernetzt, verknüpft sind mit psychischen Kapazitäten wie die Fähigkeit, sich einen Weg einzuprägen und zu merken. Und er spricht aber darüber hinaus, das wird uns dann des Weiteren beschäftigen, auch über diese Rolle von, und das nennt er jetzt uneigentliche Vorstellungen. Das ist ein wichtiger Punkt, an den man sich hier halten muss. Uneigentliche Vorstellungen, die eine Abstraktion enthalten und die die Basis der Wissenschaft sind. Warum ist uneigentliche Vorstellungen an dieser Stelle so wichtig? Weil er davon ausgeht, in traditioneller erkenntnistheoretisch psychologisierender Weise, dass damit Menschen in ihrer Welt richtig platziert sind, zu Erkenntnissen kommen und auf der Basis von Erkenntnissen weitere Erkenntnisse gewinnen können, brauchen sie verbürgte Vorstellungen. Das kommt aus der Erkenntnistheorie in dem Sinn, dass man sagt, Menschen sind Sinneswesen, in deren Kopf, ich sag's mal so ungeschützt, sich ausgelöst von der Umgebung Vorstellungen finden, die können lebendig, verbürgt, unumstritten sein. Also wenn ich sie hier vor Augen habe und die Frage gestellt wird, wie viele Personen sind da oder was für eine Farbe hat mein Sakko, dann schaue ich hin und also bei der Frage, wie viele Personen sind, sagt man auch, man schaut hin, aber das ist dann schon komplizierter, bleiben wir eher bei der Frage nach dem Sakko, dann schaue ich hin und sage, das ist schwarz und wenn jetzt jemand dagegen sagt, wieso weißt du, dass das schwarz ist, sagt man, ich sehe, dass es schwarz ist und das ist das Ende der Geschichte. Das ist die die Vorstellung in dem klassischen Sinn, die Vorstellung, die eigentliche Vorstellung eines schwarzen Sarkos ist vermittelt durch die sinnliche Wahrnehmung des schwarzen Sarkos. Das ist sozusagen die eigentliche Vorstellung. Und die uneigentliche Vorstellung wäre, wenn jetzt jemand mit einem schwarzen Sakko zwar hier säße, aber er hat einen Mantel an und man sieht das Sakko nicht. Das ist nicht zu sehen und es ist aber ein Spiel oder sowas, wo man herausfinden soll, welche Farbe hat das Sakko, und die Person ist so freundlich, mir einen Zettel hinzulegen und darauf hinzuschreiben, schwarz. Und wenn ich dieser Person glaube, dann habe ich ein Zeichen, dessen, was die Farbe von dem Sakko und darum die Möglichkeit meiner direkten Vorstellung wäre. Aber was ich als Wahrnehmung habe, was ich als Vorstellung in diesem speziellen Fall habe, wenn ich den Zettel habe, ist ein weißer Hintergrund mit meinetwegen schwarzen Schwärzungen drauf. Und diese Vorstellungen sind zwar reale Vorstellungen von weiß und schwarzen Schriftzeichen, aber es sind keine Vorstellungen von einem schwarzen Sakko, es sind uneigentliche Vorstellungen von einem schwarzen Sakko. Was Sie hier schon sehen, im Ansatz vorhanden, ist eine Entfernung des menschlichen Wahrnehmungsapparates im Vergleich zur direkten Wahrnehmung, also eine abgeleitete, sekundäre Form, sich zu behelfen in der Abwesenheit von Direktvorstellungen, und die damit aber auch verbundene Frage, wie diese Entfernung von der Authentizität, um es mal ganz krass zu sagen, das wird ein Punkt sein, der dann bei Derrida eine große Rolle spielt. Also hier haben Sie bei Husserl den Beginn, das wird bei Husserl im Laufe seiner Zeit noch viel stärker, den Beginn der Lehre von den Zeichen bei der Authentizität des Verbürgtseins von Umwelteindrücken. Und diese Authentizität kann beschränkt werden, kann eingeschränkt sein und kann ersetzt werden durch die Uneigentlichkeit. Uneigentliche Zeichen sind der Punkt dafür. Ich habe es nicht gesehen in der Vorbereitung, aber ich kann das jetzt, mir fällt es jetzt auf, wenn ich darüber rede, dass dieser Terminus uneigentliche Vorstellungen eine philosophiegeschichtlich interessante Vorläuferfunktion hat. Es gibt einen Philosophen, Schüler zum Teil von Husserl, der den Begriff eigentlich, der hier vorkommt, in einer viel massiveren und deutlicheren und noch die ganze Philosophiegeschichte letztlich berührenden Weise gebraucht hat. Das ist Martin Heidegger, 20 Jahre später, 1927 statt 1907, hat er die Eigentlichkeit zu einem zentralen Erfordernis der Philosophie gemacht. Das ist ein bisschen komplizierter. Nicht nur die Eigentlichkeit, sondern die Unterscheidung von Uneigentlichkeit und Eigentlichkeit. Also ein zentrales Feature von Sein und Zeit ist, dass der Mensch dadurch gekennzeichnet ist, dass er in einer uneigentlichen und in einer eigentlichen Weise lebt. Und das ist dann durchaus jetzt hier an Husserl in einer Weise orientiertes Denkmodell. Bei Heidegger auf den Kopf gestellt. Heidegger sagt, dass die dass der Mensch zunächst und zumeist in der Uneigentlichkeit ist und das heißt nach ihm verloren an die Dinge und das heißt, er orientiert sich danach, was gerade da ist. Also er orientiert sich daran, dass die Straßenbahn kommt und nicht daran, dass es gut, dass es wichtig ist, Straßenbahn zu fahren, statt mit dem Auto zu fahren, um sowas zu sagen. Also es gibt die Eigentlichkeit, die eigentliche Betrachtung, wenn man sozusagen so ein Werkzeug nimmt wie die Straßenbahn, dann fantasievoll ist ein bisschen ausgeschmückt, dann ist es so, Straßenbahnen helfen an bestimmten sehr konkreten Lebensvollzügen und man kann sich überlegen, wozu sind Straßenbahnen gut? Soll ich mit der Straßenbahn fahren? Oder gibt es andere Gründe, warum ich besser mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fahre oder gar Fuß gehe? Das wäre ein Punkt, wo man in einer Reflexionssituation ist und sagt, es gibt drei Werkzeuge, vier Werkzeuge des öffentlichen Verkehrs und ich entscheide mich für eines dieser Werkzeuge. Das wäre die sozusagen schön entscheidungstechnisch dargestellte Situation, von der aus also eine Sicht der Dinge, wo man sagen könnte, und wenn ich dann in der Straßenbahn sitze, dann benütze ich zwar das Werkzeug, aber ich benütze dieses Werkzeug aufgrund der Entscheidungen, die ich vorher bewusst selber gefällt habe. Es gibt die andere Episode, wenn ich bei diesem Beispiel bleibe, ich frage mich, soll ich mit dem Auto fahren, soll ich zu Fuß gehen oder soll ich die Straßenbahn nehmen und es kommt gerade die Straßenbahn und weil das so günstig ist, nehme ich die Straßenbahn. Das heißt, ich verwende einfach das Werkzeug, weil es sich anbietet und ich denke mir nicht viel darüber nach, warum sollte ich das tun. Das wäre ein Werkzeug, das wäre sozusagen ein uneigentlicher Werkzeuggebrauch, einer der sich der mit den Angeboten in der Dingwelt geht, das Mitmachen, das ist für einen Heidegger eine zentrale Befindlichkeit des Menschen, eingebettet zu sein in das Spektrum der Hilfsmittel- und Dingzusammenhänge, das ist genau die uneigentliche Existenz. Warum ich jetzt hier die Heidegger-Exkursion so ein bisschen stark mache, der Grund ist der, dass Heidegger in Sein und Zeit durchaus auch Analysen von Signalen und Zeichengebrauch drinnen hat, im Rahmen dieser, er nennt es Verweisungszusammenhänge, was beim Husserl auf eine andere Art und Weise schon vorgeformt ist. Der wichtige Punkt, quasi der philosophiegeschichtlich zentrale Punkt, der könnte man sagen, die deutsche Existenzialphilosophie mit all den berührenden und katastrophischen Effekten auszeichnet, im Gegensatz zu dem, was Sie hier auf der Projektion haben, ist, dass Heidegger angesichts dieses uneigentlichen sich verweisen lassens eine Wendung macht zur Schuld, zur Betroffenheit, zum Tod, in der die Verweisungszusammenhänge, diese uneigentlichen Zusammenhänge zusammenbrechen und an der die Philosophie als an der Konfrontation mit dem, wo man nicht mehr weiter kann, wo die Zeichen zusammenbrechen und wo jeder auf sich selber zurückgewiesen ist als das authentische Phänomen, das man ist, die Philosophie zu bestimmen beginnt, inklusive dann einer Frage nach dem Sein. Warum sage ich das? Weil das eine philosophiegeschichtliche Entwicklung einleitet, die weit weg ist von der Arithmetik, weit weg vom Zeichengebrauch und von der Anschließung an die Informatik. Alles, was aus diesem von mir jetzt ganz kurz gesprochenen heideggerianischen Trend zur Superauthentizität kommt, ist mehr oder weniger von der Konstruktion her informatikfeindlich. Und sieht Technik in einem Sinn, nicht in dem Sinn, in dem Husserl das sieht. Das sind jetzt alles angeknüpfte Bemerkungen an diesen Bereich Uneigentliches vorstellen. Husserl, der die Prioritäten, wie ich sage, in einer Weise anders setzt, nämlich durchaus von einem authentischen Wahrnehmungszusammenhang ausgeht, aber dann fragt, wie kann es sein, dass die Uneigentlichkeit eine derartig wichtige, überlebensnotwendige Ergänzung zu unserer Eigentlichkeit ist. Das ist die Husserl-Frage und da, ja, okay, bleiben wir mit dabei.
Ich habe eine Frage, also so wie Husserl jetzt Uneigentlichkeit verwendet, also es kommt mir irgendwie so vor, ist eigentlich fast entgegengesetzt zu Heidegger, nicht? Weil, also, wenn das mit das Beispiel mit der Straßenbahn, also wenn da steht, also eigentlich sind alle Vorstellungen, die irgendwie so direkt durch die Wahrnehmung reinkommen, und uneigentlich sind halt irgendwie Symbole oder halt das, was notwendig ist, um höhere Überlegungen anzustellen, dann hat sich das irgendwie für mich genau andersrum an als bei Heidegger. Also ich stehe da und die Straßenbahn kommt halt, irgendwie ist es ein, für mich, also hätte ich jetzt gesagt, irgendwie ist eine eigentliche Vorstellung, die irgendwie so reinkommt. Und uneigentlich sind dann erst, wenn ich mir halt auf, aha, die Straßenbahn, das Auto, was hat das für Vorteile oder so das, und dann überlege ich halt und komme halt zu einer Entscheidung, dass ich mit der Straßenbahn fahren soll. Also das hat sich für mich jetzt irgendwie genau...
Okay, das ist ein wichtiger Hinweis. Da muss ich jetzt nochmal selber ein bisschen nachjustieren, denke ich, weil Sie jetzt eine Unterscheidung mit reinnehmen, die ich noch nicht gemacht habe und die bei Heidegger in seiner Zeit tatsächlich eine große und wichtige Rolle spielt, und das ist die zum Theoretischen. Von dem sich verweisen lassen auf der einen Seite von der praktischen Einbettung von Menschen in Handlungszusammenhängen zur Theorie. Also dazu, dass sie aus den Handlungszusammenhängen herausfallen und sich zu überlegen beginnen, was passiert eigentlich mit ihnen. Das ist eine Bewegung, die beim Heidegger ganz wichtig ist und die so konstruiert ist, die aber, und das muss ich jetzt ergänzen, ja, das kommt aus Ihrer Frage sehr deutlich raus. Die ist, diese Wendung zur Theorie beim Heidegger ist ein Schritt, der passiert sowohl im Uneigentlichen als auch im Eigentlichen, sowohl auf der Basis von Uneigentlichen als auch vom eigentlichen Handeln. Also, um es jetzt, Straßenbahn kommt beim Heidegger nicht vor, aber der Hammer kommt vor, um zu sagen, wenn ich dabei bin, meine Garage, das kaputte Dach auf meiner Garage mit dem Hammer oder welches Gerät das immer ist, sozusagen zu richten, dann bin ich insofern uneigentlich, als ich mit den Handwerksabläufen, ich stecke sozusagen in den Handlungsabläufen drinnen. Also das sagen wir so, das Hämmern, weiß ich jetzt gar nicht, ob er das uneigentlich oder eigentlich nennt, aber ich sag mal was, wo es deutlich ist, dass das uneigentliche Handlungsabläufe beim Heidegger eine praktische und nicht eine theoretische Rolle spielen. Sagen wir, ich plaudere mit Studierenden vor der Vorlesung darüber, was gerade im Radio gewesen ist, was gerade gestern passiert ist oder sowas Ähnliches. Sozusagen Konversation. Ich chatte mit irgendjemandem, ich rede, ich bringe ein bisschen was mit, andere sagen auch was, ich denke mir nicht viel dabei, wir plaudern. Sagen wir, plaudern, Heideggers Terminologie ist das Mann, das Gerede, plaudern ist eine uneigentliche Art und Weise, die
erfolgt ohne klares Bewusstsein, also erstens ohne klares Bewusstsein darüber, worüber man redet. Man spricht halt einfach Smalltalk. Und auf der anderen Seite ist es aber auch nicht die in dem Sinn eine Eigentlichkeit wie das, was ich in einer Vorlesung versuche. Also ich in der Vorlesung versuche ich orientiert an einem Text oder an einer Idee möglichst mitzuteilen für Sie, worum es da geht. Das ist in dem Sinn, also es ist in einem Sinn nicht Theorie und in einem Sinn ist es Theorie. Vorlesung ist ein bisschen ein irreführendes Beispiel, weil da geht es um Theorie. Ja? Aber als Vorlesung ist es nicht Theorie, sondern als Vorlesung ist es Kommunikationsakt, ein Kommunikationsakt, in dem ein hoher Grad von Authentizität, Identifikation mit dem Gesagten drinnen ist, im Unterschied zum Gerede und zum Plaudern, zum Smalltalk. Der Punkt, auf den Sie jetzt hinweisen, ist der, für einen Heidegger sind beide Formen, also ich stelle mich jetzt hier her und sage Ihnen die Ergebnisse meiner Forschungen und auf der anderen Seite die Situation, Sie machen Smalltalk, sind praktische Verfahrensweisen, die nicht in die Theorie fallen, die nicht in der Theorie reflektiert oder thematisiert werden und die näher an der menschlichen, deren Analyse näher an dem liegt, was der Mensch, was den Menschen ausmacht, als wenn ich jetzt fragen würde, was tue ich eigentlich, wenn ich eine Vorlesung mache, oder aber wenn ich mich fragen würde, worüber rede ich eigentlich? Der Schritt in die Theorie ist ein Schritt in die Vergegenständlichung und in die Thematisierung, aber nicht in die Uneigentlichkeit. Das ist jetzt meine Antwort auf Sie. Beim Heidegger, ja, beim Heidegger, nicht? Die Uneigentlichkeit ist beim Heidegger ein Modus des Alltags, zusammen mit der Eigentlichkeit. Die Theorie ist etwas, was eine Distanz zwischen dem Alltag und dem Nachdenken über den Alltag produziert. Und das allerdings, so geht es dann weiter, ist die Theorie, die ganz einfach so eine, wir stellen uns die Sache jetzt vor und reden über die Sache, die sowas produziert, das ist eine Theorie und möglicherweise eine schlechte Theorie. Das ist eine Theorie der vergegenständlichenden Art, die Heidegger kritisiert. Und Heidegger seinerseits will auch eine Theorie machen. Heidegger kann natürlich nicht beanspruchen, dass er, wenn er ein Buch der Philosophie schreibt, was anders macht, als Theorie zu machen. Aber in diesem philosophischen Buch der Theorie beschreibt er eine Form von Theorie, die er jetzt als diese Form von Theorie selber als problematisch betrachtet und so in einem gewissen Sinn als unadäquat, sagen wir es mal so. Seine Theorie ist besser, seine Theorie ist in einer gewissen Weise eigentlicher, würde er schon sagen, aber das ist eine zweite Verwendung von eigentlich, also die Eigentlichkeit auf der Basis von Theorie. Und das heißt, wir haben jetzt beim Heidegger die Theorie fixiert, die Uneigentlichkeit fixiert als einen Modus des menschlichen Lebens, der systematisch zumindest gleichberechtigt ist mit dem Eigentlichen. Und bei Husserl ist aber, und darum bin ich quasi auf diesen Weg gekommen, das hat mich quasi auf diese Richtung gebracht. Husserl geht nicht von einer Analyse der, vor allem im Zusammenhang hier mit den mit dem Symbol, mit der Zeichenlehre, von einer Analyse des gelebten Lebens in seiner ganzen Breite aus, sondern Husserl geht aus von erkenntnistheoretischen Basisvoraussetzungen und ethischen Basisvoraussetzungen, wie zum Beispiel, wie das, was ich angesprochen habe, echte Vorstellung, Irrtum, Täuschung, wissenschaftstheoretische Fragestellungen. Das ist etwas, was der Heidegger unterwandert, also diese Analyse des praktischen Lebens, des Daseins, des eigentlich Uneigentlichen und so, das will der Heidegger drunter legen, unter die erkenntnistheoretisch ethische Fragestellung vom Husserl. Beim Husserl ist es so, dass die Eigentlichkeit, von der er redet, kommt aus der erkenntnistheoretischen Situation. Das ist sein wichtiger paradigmatischer Zugang der Phänomenologie, ist das, bin ich in einer Situation dem Gegenstand gegenüber, wo ich ihn so sehe, wie er ist, dass ich ihn eigentlich sehe und wie ich ihn rezipieren kann, so wie er ist. Mein Beispiel von schwarzem Sakko und schwarzer und Farbe führt insofern ein anderes Beispiel, führt sozusagen ein wenig andere Betrachtungsweise ein als die Heideggers, weil Husserls Verständnis von Uneigentlichkeit dadurch gekennzeichnet ist, dass es auf der einen Seite eindeutig nicht so gut ist. Also das Uneigentliche ist eindeutig nicht das, was man wirklich haben kann, ist nicht the real thing. Das Schwarz, wenn es auf dem Papier steht, ist nicht das gesehene Schwarz und ist darum ein Abfallprodukt, also nicht ein Abstieg sozusagen, ein nicht so verbürgt, vermittelt, nicht so direkt. Und aufgrund dieser Phase, aufgrund der Tatsache, dass er das von vornherein ansieht als nicht so direkt, ergibt sich für ihn die staunende Frage: Das ist nicht so direkt und wieso ist es trotzdem so wirksam? Warum kann das derartig toll funktionieren? Warum kann uns das, was nicht derartig verbürgt ist, für die Menschen so wichtig sein? Das ist sozusagen die Frage, die da drin ist. Die wunderbarste geistige Maschine, die je entstand, diese Sachen. Das ist die Husserlsche Frage nach dem... Wie können wir verstehen, dass die Wissenschaft, die uns doch auf der einen Seite lauter Fremde und über sozusagen auch Zumutungen, ständige Zumutungen unseres Normalempfindens gibt, dass die für uns in der Neuzeit derartig wichtig ist, ja? Der Heidegger stellt das genau auf den Kopf tendenziell jetzt und sagt, ja?
Er hat eben so ein bisschen was dagegen, kann man sagen.
Natürlich, ja. Ja, der Heidegger stellt das auf den Kopf und sagt, also der hat von vornherein ein stärkeres Katastrophenbewusstsein. Die Wissenschaft, wie sie gegenwärtig ist, bedroht uns in vielfältiger Weise. Wie können wir verstehen, dass wir dorthin gekommen sind? Das sind zwei Grundtendenzen. Man muss dazu sagen, ein wichtiger Vermittlungsschritt zwischen diesem Husserl und Heidegger Position, die ich es gerade genannt habe, ist die sogenannte Krisisschrift vom Husserl. Der Husserl hat am Ende seines Lebens einen berühmten Vortrag in Wien gehalten, die Krisis des europäischen Geisteslebens, wo er die Folgerungen der Wissenschaft, die er 1907 noch als wunderbarste Maschine oder so betrachtet, wo er diese Folgerungen sehr, sehr skeptisch sieht und wo er sehr wohl sieht, was das für Zerstörungen und für Schwierigkeiten hat. Aber er will noch immer festhalten an bestimmten Basisvoraussetzungen einer sozusagen zeichenvermittelten Kommunikation. Heidegger macht, wenn man so will, an dieser Stelle einerseits weiter, aber mit einer deutlich umgedrehten Akzentsetzung, nämlich indem er erklären will, was passiert mit unseren alltäglichen Praktiken und Gegebenheiten, damit wir in den gefährlichen Sog der Wissenschaft kommen. Also das war, es ist jetzt so ein bisschen, das ist ein langes und wichtiges Thema. Gehen wir da mal hier noch ein bisschen weiter. Warum ich Ihnen den Schnabel nochmal in Erinnerung rufen möchte, ist, weil das auch ein guter Erinnerungspunkt, ein guter Film ist, um sich diese Vorstellung, wo ist das? Ein bisschen weiter oben, habe ich es gerade weggetan, glaube ich, dass unser das psychische. Ja, hier. Die Symbole sind das große natürliche Hilfsmittel, durch welches die ursprünglich so engen Schranken unseres psychischen Lebens durchbrochen, durch welches diese wesentliche Unvollkommenheiten unseres Intellektes unschädlich gemacht werden. Und die Verfahrensweise, die ich Ihnen das letzte Mal kurz geschrieben habe, von dem Locked-In-Syndrom, über das dieser Film und das Buch handelt, ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie die engen Schranken unseres psychischen Lebens, die in diesem Fall also tatsächlich die Unmöglichkeit einer Person sind, nach außen überhaupt etwas zu kommunizieren, wie die durch Symbole, nämlich durch die Buchstaben, auf die man reagieren muss, durchbrochen werden können. Gut, jetzt gehen wir mal ein paar Schritte weiter und schauen uns vielleicht mal die Unterscheidung zwischen Zeichen an, die Husserl, mit denen Husserl jetzt hier in die Debatte reingeht. Er hat zwei unterschiedliche Zeichenverständnisse hier in diesem Zusammenhang. Diese uneigentlichen Vorstellungen, hier kommen es wieder, nicht nur wo wir zu Erkenntniszwecken uneigentliche Vorstellungen verwenden wollen, da müssen wir uns notwendig von allen zufälligen und wechselnden Umständen befreien und müssen diese Zeichen einigermaßen konsistent, sachlich definieren. Hier haben Sie übrigens die Definition der uneigentlichen Vorstellung nochmal im Zusammenhang mit dem Zeichenbegriff. Jedes einfache oder zusammengesetzte äußerliche oder begriffliche Zeichen, welches als Stellvertreter der bezeichneten Sache fungiert, ist eine uneigentliche Vorstellung. Der Kontrastbegriff dazu sind eigentliche Zeichen. Es gibt beim Husserl eigentliche Zeichen auch. Und das sind solche Sachen wie zum Beispiel ein fauler Geruch ist ein eigentliches Zeichen dafür, dass was verdorben ist. Oder ein Rauch ist ein eigentliches Zeichen dafür, dass es gerade brennt. Das ist nicht vermitteln. Also wir sagen nicht, dass der Qualm Stellvertreter des Brennens ist. Wir sagen nicht, dass das Stinken stellvertretend darstellt, dass etwas verdorben ist, sondern etwas ist verdorben und es stinkt. Stinken ist eine Direktwahrnehmung, ist in diesem Sinn eine Direktwahrnehmung, keine stellvertretende Wahrnehmung. Wenn es um Stellvertretung der bezeichneten Sache geht, auf irgendeine Art und Weise, also zum Beispiel, wenn wir, wo ist es hier? Nein, hier ist es nicht, aber Sie können sich vorstellen, dass hier statt eines laufenden Menschen so ein bisschen eine Flamme, eine stilisierte Flamme ist, nicht? Dann wäre das ein stellvertretendes Zeichen hier von einer Flamme. Wenn Sie auf einer Bühne Rauchentwicklung produzieren, dann ist das Stellvertretung, in Stellvertretung für einen wirklichen Rauch. Und diese Stellvertretungen, damit beginnt Husserl jetzt die genauere Analyse, kommen in zwei verschiedenen Versionen. Das eine ist das Zeichen als Entlastung. Das ist, wenn man so sagen will, jetzt die Analogie zum Tier, zum Esel oder zum Pferd oder zum Lastwagen als Träger von Lasten. So können wir auch Zeichen als eine Form von Entlastung nehmen, als Fokussierung und Hilfestellung für Dinge, die wir, wenn wir genügend Zeit oder genügend Talent hätten, auch ohne Zeichen sozusagen schaffen würden. Er sagt hier Bequemlichkeitsersatz für zur Entlastung höherer psychischer Tätigkeiten. Als höhere psychische Tätigkeiten gelten in dieser Hinsicht das Vorstellen in der Fantasie gegenüber dem Empfinden, das Vorstellen mehr abstrakter Inhalte gegenüber mehr konkreter, das Vorstellen von Relationen. Das können Sie sich anschauen. Wo es nun immer angeht, fungieren die eine niedrige psychische Tätigkeit erfordernden Inhalte, vor allem aber primäre Inhalte und primäre Relationen, als Surrogate für die, kurz gesagt, höheren. Also worauf er an der Stelle anspricht, ist vielleicht, haben Sie mal gelernt, die mathematischen Formeln einer Kugel. Vielleicht können Sie im Prinzip sagen, was die Geometrie, sozusagen Gesetze der Geometrie einer Kugel, können Sie reproduzieren, aber das werden Sie in der Regel nicht tun, selbst nicht, wenn Sie in einem einigermaßen gebildeten und vielleicht sogar über mathematische Themen handelnden Zusammenhang sind, sondern sie werden operieren mit sowas wie Zeichen für eine Kugel, mit so etwas hier. Es gibt eine Passage, die ich Ihnen schon vorlesen möchte, weil sie sozusagen in einer Weise Husserl at his best Ihnen hier vor Augen führt und Ihnen zeigt, was ich vorher auch schon mal gesagt habe, dass so ein Text aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts noch einen gewissen Hall, gewisse Assoziationsvielfalt hat, die wir so nicht mehr leicht zur Verfügung haben. Worte oder Schriftzeichen, begleitet von schattenhaft unklaren Phantasmen, an und mit diesen einzelne abrupte Merkmale, rudimentäre Ansätze zu höheren psychischen Betätigungen, all das ohne festen Gehalt und Bestand, bald zur bloßen Wortvorstellung einschrumpfend, bald in dieser oder jener Hinsicht der Klarheit der wirklichen Vorstellung sich annähernd, das sind genau besehen unsere Gedanken. Heutzutage klingt das eigentlich mehr wie ein literarischer Text, nicht? Das, an der Stelle ist ein Übergang durchaus zu sehen, und zwar vor allem wegen der der psychisch-psychologischen Deskriptivität. So vollkommen und sicher surrogieren sie für die wirklich intendierten Begriffe, dass wir in der Mehrheit von Fällen den Unterschied beider trotz ihres ungeheuren Abstandes gar nicht gewahr werden. Die Zeichen und Rudimente vertreten die wirklichen Begriffe, aber dass sie vertreten, merken wir nicht. Wie ist es nun möglich, dass derartig höchstdürftige, zum Teil dem Wahnbegriff der Sache innerlich fremde Surrogate dieses Selbst doch ersetzen und die Fundamente auf sie abzielender Urteile, Willensakte und so weiter abgeben können? Also das Urteil über die Geometrie einer Kugel wird ausgelöst und sozusagen erleichtert jetzt hier durch diese wirkliche angeschaute Kugel zum Beispiel. Ich habe die Kugel, diese Kugel, das muss ich Ihnen motivieren, warum ich das hierher gesetzt habe. Das ist nicht im Husserlschen Text. Ich hoffe, das haben Sie entdeckt. Handelt es sich zum Beispiel um den Begriff einer Kugel, dann taucht mit dem Worte blitzschnell die Vorstellung eines Balls auf, an welchem bloß die Form besonders beachtet wird. Diese Begleitvorstellung, deren Merkmal eine grobe Annäherung an den intendierten Begriff darstellt und ihn dadurch symbolisiert, mag dann wieder verschwinden, das bloße Wort übriglassend aber ihr auftauchen, reicht doch hin, um uns der Vertrautheit mit der Sache zu versichern. Sie können es weiter lesen, das sind eben sehr schöne, gängige Formulierungen und ich kann im Zusammenhang mit der Kugel gleich auch die beiden Ansichten, Betrachtungsweisen, Zugangsweisen ansprechen. Ich bin sogar schon ein bisschen zu sehr in die zweite gekommen. Auf der einen Seite ist einfach Kugel ein geometrisches Objekt der Alltagssprache, wo man sozusagen keine mathematische Analyse dazu braucht, sondern wo wir in Fällen, was weiß ich, wenn wir in den Baumarkt gehen oder wenn wir zur Kegelbahn gehen oder sowas Ähnliches, mit Zeichen von Kugeln wirkliche Kugeln verbinden auf eine geregelte, systematische Art und Weise. Aber, das ist der Punkt für diese erste Zeichenart beim Husserl, es gibt eine große Anzahl von Zusammenhängen, in denen wir diese Kugel ersetzen können, dann durch die wirkliche Kugel. Und die Besonderheit zwischen dem Zeichen der Kugel und der wirklichen Kugel ist, dass, wenn es darauf ankommt, wir uns von diesem uneigentlichen, wenn ich es jetzt so sagen darf, von der uneigentlichen Vorstellung einer bildlich symbolisierten Kugel zuwenden können zu einer dieser oder jener wirklichen Kugel. Hier noch eine Passage, die er darüber sagt. Im Verlauf des rascheren Gedankenflusses surrogieren die Zeichen, wie bereits erwähnt, ohne dass wir darum wissen. Wir meinen, mit den wirklichen Begriffen zu operieren, aber selbst wenn wir zur Reflexion gezwungen die wahre Sachlage merken, wie wenn wir plötzlich unsicher geworden über die Bedeutung eines Wortes nachsinnen, begnügen wir uns doch in der Regel mit bloßen Surrogaten. Diese Reflexion da, das ist übrigens das, was dann beim Heidegger der Bruch in die Theorie, der Umstieg in die Theorie wird. Wir können an dieser Stelle eben mit Zeichen umgehen, weil sie uns quasi eine solche Ersetzungsarbeit leisten und mehr nicht. Zweitens aber gibt es Punkte, und da nähern wir uns jetzt einer mathematischen Betrachtung zum Beispiel der Kugel und einer neuen Form und Funktion von Zeichen. Im ersten Fall liegt das mehr in der Naturgeschichte des Menschen, könnte man sagen. Im zweiten Fall, den ich genannt habe, jetzt eben Zeichen unersetzlich, gibt es so etwas wie eine eigene Welt der Symbolik, die nicht mehr eingelöst werden kann auf die beschriebene Art und Weise. Und er nennt das eben, ganz anders verhält es sich mit den symbolischen Vorstellungen der zweiten Klasse, die dienen nicht einer bloßen Bequemlichkeit des Denkens, sind nicht Zeichen oder Abbreviaturen für die ursprünglichen Vorstellungen, haben wir wieder die ursprünglichen, eigentlichen Vorstellungen. Die Symbole beziehen sich ganz im Gegenteil auf Sachen, deren eigentliche Vorstellung uns versagt ist, sei es zeitweilig, sei es dauernd. Er hat ein sehr schönes Beispiel, mit dem er das beginnt. Das ist auch wieder eine literarische Qualität, möchte ich darauf hinweisen. Wir lesen mit Verständnis einen geografischen Reisebericht. Das ist ein Zeichen, das ist so in der Richtung dessen, was ich gesagt habe, schwarz am Zettel. Nicht? Ich war noch nie in Feuerland, ich kann aber einen geografischen, kann einen Bericht lesen von einer Exkursion nach Feuerland. Ich kann meine gelesenen Zeichen nicht ersetzen dadurch, dass ich dorthin schaue oder noch nicht einmal, dass ich Fotos oder sowas habe. Das heißt, die Zeichen sind an dieser Stelle nicht Ersatz in dem Sinn, dass das einzulösen wäre, aber sie haben eine Form von Eigenleben, Eigenwelt, aber sie wären im Prinzip ersetzbar, wenn ich dort wäre. Es mag ja, wie er sagt, es mag ja sein, dass wir einmal hinreisen und sie nachträglich kennenlernen. Nun aber, das ist das Nächste, sind wir mit so entstandenen inhaltsreichen Symbolvorstellungen hinreichend vertraut, dann erfolgt alsbald deren Surrogierung durch bequemere, inhaltsärmere oder gar äußerliche Ersatzvorstellungen auf einer höheren Stufe, sind die ersten. Betrachten wir nun Beispiele der anderen Gruppe, schon Begriffe wie Afrika, die Erde, ob schon mit dem obigen Begriffen nahe verwandt, gehören hierher. Ferner Begriff des Menschen, Begriff des Tieres, einer Pflanze, Begriff der Wissenschaft und so weiter. Ein überaus großer Komplex von uneigentlichen Vorstellungen, durch vielerlei Urteile zusammengeordnet, mit der Möglichkeit zu einer unbegrenzten, aber durch charakteristische Merkmale umrahmten Erweiterung, bildet die Summe dessen, was der beste Kenner solch eines Begriffs sich vergegenwärtigen oder als zu ihm gehörend indirekt bezeichnen kann. Also Reisebericht Uganda und Afrika sind die beiden Kontrastpaare an der Stelle. Man kann von Uganda lesen und es nicht sehen, aber man kann es im Prinzip, man kann im Prinzip sozusagen eine Landschaft von Uganda, die beschrieben ist, kann man sehen. Afrika oder die Erde funktioniert auf eine andere Art und Weise. Das ist ein Begriff, der, wie soll ich das sagen, der eigentlich keine, der nicht der anschaulichen Umsetzung in diesem Sinn fähig ist. Was ich Ihnen hier als Bild gezeigt habe, widerspricht dem natürlich ein bisschen, was Husserl hier sagt. Und der Grund ist ganz deutlich, weil nämlich zur Zeit von Husserl es noch keine direkte Anschauung der Erde als Ganzes gegeben hat. Nicht? Also die Erde kann man heutzutage anders als zur Zeit Husserls auch als einen anschaulichen, aus dem Weltraum zu betrachtenden Gegenstand nehmen. Aber man kann, was Husserl sagen möchte, natürlich auch noch heute und auch noch mit diesem Terminus plausibel machen, nämlich die Erde ist nicht nur dieser eine Planet, den man von außen anschauen kann, sondern die Erde als Begriff steht auch für abstrakte Gehalte einer anderen Art als derjenigen, die man überhaupt anschauen kann. Und so etwas wie der Mensch oder die Wissenschaft oder an dieser Stelle Gott, ja, da habe ich Ihnen auch noch ein Bild hingetan im Anschluss an das, was er hier schreibt. Den weitesten Abstand von den wirklichen Vorstellungen erreichen, die symbolische Vorstellungsbildung erreicht, die symbolische Vorstellungsbildung in Begriffen wie Gott, Außending, wirklicher Raum, wirkliche Zeit, Seele. In der Bildung widersprechender Begriffe, das lassen wir mal. Hier gibt es jetzt eine Situation, in der wir, und das ist der Punkt, wo wir an die Wissenschaft im weitesten Sinn kommen, Wissenschaft, Religion, wo wir mit Inhalten operieren, die nicht mehr in unserer Wahrnehmungsgarantie verankert sein können. Also Gott ist ein leichtes, billiges, könnte man sagen, Beispiel dafür, dass wir ein Zeichen haben für einen Begriff, den wir nicht umsetzen können und sozusagen unterschreiben können sinnlich. Das ist natürlich ein langes Kapitel der Religionsgeschichte, praktisch das Ganze der Religionsgeschichte, wie es möglich ist, dass jemand wie Gott, den man nicht sehen kann, Mensch wird, den man sehen kann. Da will ich jetzt nicht einsteigen diesbezüglich, dass es dieses Problem gibt, aber das Problem Gottes oder aber das Problem der Seele, das Problem einer Zahl, das Problem dessen, was ein Außending ist, um solche Dinge, also solche Termine jetzt hier mal zu nennen. Das kann als Problem nur formuliert und behandelt werden, wenn wir eine Art von Zeichen annehmen und sozusagen garantieren, mit ihr handhaben, die nicht in dem Anschauungsbereich fundiert ist, nicht vorgeführt werden kann. Anders gesprochen, wo das Vorhandensein von Zeichen die Basis dafür ist, dass wir uns geordnet, systematisch, kommunikativ mit den betreffenden Sachen überhaupt beschäftigen können. Und die betreffenden Sachen sind an der Stelle Begriffe. Von daher führt ein direkter Weg, nicht nur führt ein direkter Weg, das ist auch schon der Weg, an dessen Rand die Beobachtung steht, dass das die Mathematik und die Arithmetik ausmacht. Also arithmetische Gesetze sind nicht etwas, was eine Fundierung in diesem Sinn der ersten Bedeutsamkeit von Zeichen hätte, wobei ich jetzt hier erinnere daran, und das ist vielleicht ein günstiger Schluss der heutigen Überlegungen, dass das Husserl in diesem Zeitpunkt, also um die Jahrhundertwende ins 20. Jahrhundert und schon vorher auch schon, immer beschäftigt gewesen ist schlagwortartig, mit der Widerlegung des Psychologismus, mit einer wissenschaftstheoretischen Überlegung darüber, ob die Basis der Wissenschaft und insbesondere die Basis der Urteilslehre dort zu suchen ist, wo wir Empfindungen haben, wo wir psychische Ereignisse zugrunde legen können als Beleg für die Gültigkeit von Urteilen. Also von der Art, dieser Satz ist wahr, weil weil ich habe bei diesem Satz das Gefühl der Überzeugung. Das hieße, die Wahrheit von Behauptungen zurückbeziehen auf die, sagen wir mal, darwinistisch entstandenen, eintrainierten und sozial abhängigen psychischen Gegebenheiten einzelner Personen. Diese Tendenz war zu Zeiten Husserls verbreitet oder vorhanden und ist ja heute auch noch nicht verschwunden. Oder auf der zweiten Seite darauf zu sagen, wie du dich fühlst, wenn du eine Behauptung aussprichst, ist nicht relevant für die Beurteilung dieser Behauptung. Es muss Kriterien geben, nach denen man diese Behauptung prüfen kann, und nur nach diesen Kriterien geprüfte Behauptungen sind wahr oder falsch. Das ist abzusetzen von dem, wie du dich fühlst. Das erzähle ich jetzt hier deswegen am Ende, und da muss ich das nächste Mal weitermachen, weil Husserl durchaus akzeptiert, und das ist der Sinn seiner ersten Zeichen, die er hat, diese Zeichen als Bequemlichkeitsinstrumente. Husserl akzeptiert, dass Zeichen darum im menschlichen Leben eine Rolle spielen, weil sie so praktisch sind. Wenn diese Zeichen nicht praktisch wären, dann würden wir sie nicht lernen können, dann hätten wir sie nicht. Die uneigentlichen Zeichen, die helfen uns, an dieser Stelle können wir uns ihrer bedienen, und das ist durchaus eine Frage der Pragmatik und der Psychologie und der stammesgeschichtlichen Forschung, wie immer man es haben will. Aber, das ist der nächste Schritt, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte ist Wissenschaft im strengen, kontrollierten, wahrheitsorientierten Sinn. Und wenn ich diese Frage ernst nehme, sagt Husserl, dann muss ich in die zweite Beschaffenheit der Zeichen gehen, in den Bereich, in dem man durch Symbole, die jetzt nicht mehr quasi am psychischen Apparat hängen, sondern die nach Gesetzlichkeiten zu prüfen und zu entwickeln sind, die eigene, separate, formal beschreibbare logische Gesetzlichkeiten sind, mit denen muss ich operieren, und die kann ich dann zur Basis nehmen einer Wissenschaft und im gegenständlichen Fall eben der Wissenschaft der Arithmetik. Wenn ich das habe, dann komme ich quasi, und darüber eben dann das nächste Mal, in einen Bereich, in dem ich algorithmisch, also geordnet verfahrenstechnisch, mit Symbolen, für die es keinen Wahrnehmungsbezug gibt, operieren kann. Und dann kann ich erstens mal die Kontrolle dieses Operierens bis ins kleinste Detail festlegen und bin damit bei Kalkülen, bei der Logik, und ich kann zweitens dann und muss zweitens dann die Frage stellen, wie verhalten sich diese derartig optimal kontrollierbaren Formalsysteme, wie verhalten sich die zur Frage nach der Gültigkeit, nach der Wahrheit und mehreren anderen schönen Dingen.
Kann man damit eigentlich sagen, dass die Operation mit Symbolen nicht nur subjektiv und auch nicht nur intersubjektiv, sondern in einem höheren Objektivitätsgrad zu verstehen ist?
Das würde Husserl wohl akzeptieren. Also nicht nur subjektiv, das ist mal klar. Intersubjektiv kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie intersubjektiv zu objektiv steht. Ich glaube, das ist ein interessanter Doppelbegriff hier, weil man kann mit intersubjektiv auch gemeinsame Täuschung nehmen. Natürlich, man kann intersubjektiv so verstehen, dass es nicht nur der eigene Wahnsinn ist, sondern der Wahnsinn, den man mit anderen teilt, ist ja auch ein Wahnsinn und ist insofern, oder ist eine Dummheit, und von daher muss man sagen, dass eine eine Objektivitätsprüfung von Aussagen nicht damit zu Ende ist, dass man sagt, das ist nicht nur meine Dummheit, sondern es kann auch geteilte Dummheit sein, sondern Objektivitätsprüfung ist tatsächlich ein höheres Abstraktionsniveau, wobei ich jetzt sagen würde, höheres Abstraktionsniveau würde ich vorsichtig verwenden, weil wenn ich so sage, kommt gleich wieder die Versuchung zu sagen, dass Leute, die das einmal Verhaltensweisen, die abstrakter sind oder Leute, die sich mehr distanzieren von Gegebenheiten, auch damit höher sind, sozusagen wertvoller oder sowas ähnliches. Ich würde es ein bisschen neutraler formulieren und würde so sagen, es gibt eine, also an einem Beispiel zu sagen, es gibt, wenn mehrere Leute zusammen sind und diskutieren, eine Betrachtungsweise gruppendynamisch, eine Betrachtungsweise politisch und eine Betrachtungsweise sozusagen logisch, logisch vertretbar. Also es sind verschiedene Analysefilter, würde ich sagen, die simultan oder sukzessive auf Situationen angewendet werden können. Also ich kann sehr wohl in einem Diskussionsablauf feststellen, dass es eine Gesetzlichkeit in diesem Diskussionsablauf gibt, die eine rhetorisch-politische Gesetzlichkeit ist. Und dann kann ich auch feststellen, dass in diesem Ablauf bestimmte logische Gesetze nicht sozusagen befolgt werden. Und dann kann ich die Frage stellen, warum nicht? Und dann kann ich sozusagen auch fragen, aha, es ist ganz sinnvoll, dass der nicht die logischen Gesetze befolgt, weil wenn er das machen würde, dann würde er seine Pointe verlieren. Und seine Pointe ist aber seine andere Pointe. Also die Position von Husserl ist allerdings schon wohl die jetzt, die nicht, sagen wir mal so, alles auf einer gleichen Ebene anzusehen, sondern Husserl würde schon der Auffassung sein, dass eine Analyse nach dem Rationalitätsgrad und der logischen Beschaffenheit solcher Abläufe eine Objektivität und Wissenschaftlichkeit mit sich bringt, die die anderen Verfahrensweisen nicht haben. Okay, das war's für heute. Ich danke Ihnen.